hier sitzen mit dem Vortrag von Heiner Koch aus Berlin vor.
Genau, also ich meine, ich habe meine Magisterarbeit halt zum Thema Herrschaftsbegriff halt geschrieben, promoviere jetzt zu Ontologie von Herrschaftsverhältnissen, aber das ist sozusagen noch etwas aus meiner Magisterarbeit im Endeffekt. Wie gesagt, es geht um Verantwortung und Selbstbestimmung halt als Teile des Herrschaftsbegriffs. Zunächst möchte ich vielleicht was darüber erzählen, was so meine Motivation da ist oder in welche Richtung es dann im Endeffekt auch gehen wird. Und von der Motivation ist es her einfach so, dass der Herrschaftsbegriff halt in der Rechtfertigung und Kritik sozialer Verhältnisse in der Herrschaftssoziologie als auch in den Politikwissenschaften halt eine relativ große Rolle spielt, ist allerdings wenig Analyseversuche des Herrschaftsbegriffes gibt. Er wird oft verwendet, es gibt viele Herrschaftstheorien, aber der Herrschaftsbegriff selbst wird nicht viel untersucht, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum wird dann halt oft auf Weber einfach verwiesen und damit hat sich die Sache dann oft geklärt. Dahingegen sind solche Ausdrücke wie Power, also Macht, der Machtbegriff oder Freiheitsbegriff, Autonomiebegriff und so weiter und so fort, die irgendwie im Spannungsfeld mit Herrschaft stehen, relativ viel Beachtung geschenkt worden. Aber ich hatte das Gefühl, es könnte vielleicht auch Sinn machen, den Herrschaftsbegriff zu untersuchen. Das teile ich übrigens mit Lovett, der 2001 sowas auch behauptet hat, dann allerdings 2010 ein Buch auch zum Herrschaftsbegriff geschrieben hat, das kurz nach meiner Magisterarbeit erschienen ist, leider, aber na gut. Und die Art und Weise, wie ich dabei vorgehen will, ist, dass ich im Endeffekt nicht so wie Weber und Lovett stark im Hinterkopf haben möchte, dass es ja eine soziologische Anwendbarkeit des Herrschaftsbegriffs geben muss. Ich habe das Gefühl, naja, wenn ich eine philosophische Analyse mache, dann möchte ich erstmal relativ allgemein rauskriegen, was damit bezeichnet werden könnte. Und die soziologische Brauchbarkeit stellt sich dann für mich erst in einem zweiten Schritt. Also bei Weber und Lovett ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil dadurch eine sehr starke Einschränkung des Herrschaftsbegriffs vorgenommen wird. Des Weiteren möchte ich den Herrschaftsbegriff möglichst deskriptiv verstehen und nicht normativ aufgeladen. Im Herrschaftsbegriff tauchen meiner Meinung nach normative Elemente auf, aber nicht solche, die im Endeffekt eine Vorentscheidung darüber sind, ob alles, was Herrschaft ist, moralisch schlecht ist oder moralisch gut oder wie auch immer, also wie man es vielleicht bei dichten ethischen Begriffen hätte. Und ich versuche ihn halt relativ frei davon zu halten erstmal. Es kann zwar trotzdem auch sein, dass vielleicht jede Art von Herrschaft moralisch schlecht ist, aber das wäre dann zumindest noch keine begriffliche Wahrheit. Eine Strategie, die ich auch so ein bisschen bei der Analyse verfolgt habe, ist, dass ich versuche, den Herrschaftsbegriff selbst nicht zu sehr aufzuladen mit verschiedenen Debatten, die man irgendwie führen könnte, sondern dann im Endeffekt auf andere Debatten verweisen möchte. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das halt auch für Verantwortung und Selbstbestimmung, wo ich halt zentral dafür argumentieren möchte, dass diese beiden Begriffe eine Rolle spielen bei der Analyse des Herrschaftsbegriffs, aber ich möchte nicht eine vollständige Theorie über Verantwortung oder Selbstbestimmung liefern, sondern glaube, das sind halt Fragen, die dann woanders beantwortet werden können. Also ich glaube zum Beispiel, dass viel auch in den Rechtswissenschaften über Verantwortung irgendwie gemacht worden ist, was hilfreich sein kann dabei zu identifizieren, welche Rolle Verantwortung im Kontext des Herrschaftsbegriffs spielen kann. Und jetzt möchte ich erstmal mit so zwei Intuitionen vielleicht starten. Die eine ist erstmal, man könnte sagen, Herrschaft schränkt irgendwie Freiheit ein. Das ist, glaube ich, nicht ganz falsch, aber damit gibt es dann halt noch ein Problem, nämlich man muss irgendwie noch sagen, naja, was für eine Art von Freiheit ist das eigentlich und um was für Einschränkungen geht es eigentlich? Also nicht unter jedem Freiheitsverständnis ist halt jede Einschränkung herrschaftsrelevant. Und das ist dann halt auch etwas, was bei den verschiedenen Leuten wichtig gewesen ist, verschiedene weitere Eingrenzungskriterien dafür zu finden, welche Einschränkungen von welcher Freiheit denn dann eigentlich relevant sein sollen für Herrschaft. Eine zweite Intuition geht in die Richtung, die Einschränkung vorhandener Freiheiten erfolgt halt in gewisser Weise durch den aktiven, intentionalen Eingriff einer anderen Person in die Freiheit. Und das ist zwar auch eine plausible Intuition, aber es lassen sich viele Beispiele konstruieren, in denen halt kein tatsächliches Eingreifen vorausgesetzt wird oder auch in denen so etwas wie eine Unterlassung, Freiheit zu realisieren, nicht betrachtet wird und die halt auch herrschaftsrelevant sein können. Da komme ich dann zum Schluss vielleicht auch nochmal mit Beispielen drauf zurück. So, um erstmal vielleicht ein zu sehen, von wo ich dann komme, wenn ich irgendwie sozusagen meinen Herrschaftsbegriff entwickeln will. Erstmal die Herrschaftsbegriffe, die es da so gibt in der Debatte. Weber kennen die meisten wahrscheinlich. Herrschaft soll heißen, die Chance für einen befehlbestimmten Inhalt bei angehbaren Personen gehorsam zu finden. Dann gibt es noch Lukes, der mit einem Radical View of Power in den 70er Jahren relativ bekannt geworden ist und in der Neuauflage davon sagt er halt, naja, das, was er damals untersucht hatte, war vielleicht eher Herrschaft aber und nicht Power. Und jetzt muss er allerdings nochmal mehr dazu sagen. Und das, was er dann sagt, ist, Power is domination, is ability to constrain the choices of others, coercing them or securing their compliance by impeding them from living as their own nature and judgment dictates. Also da sieht man dann schon die Freiheitseinschränkung, um die es da dann im Endeffekt geht bei ihm, ist dieses impeding them from living as their own nature and judgment dictates. Was das heißt, bleibt bei ihm auch relativ unklar. Dann gibt es noch Wartenberg, der sagt, the power that one collective agent has over another collective agent is an instance of social domination if and only if that power is exercised by the dominating agent in a systematic manner at the expense of the dominated agent. At the expense of the dominated agent heißt bei ihm im Endeffekt, dass die Machtausübung gegen die Interessen der betroffenen Person gerichtet ist. Dann gibt es noch Pettit. Lovett folgt im Endeffekt Pettit in der Herrschaftsanalyse. Er unterscheidet sich nur marginal halt in der Ausdeutung von dem, was es heißt, einen willkürlichen Eingriff zu haben. Bei Pettit heißt es, one agent dominates another, if and only if they have a certain power over that other, in particular a power of interference on an arbitrary basis. Und da ist halt dieses eines der zentralen Merkmale, dieses arbitrary, also der willkürliche Eingriff. Und der ist halt dann nicht gegeben, wenn der Eingriff zum Beispiel auf der Grundlage von korrekt zustande gekommenen Gesetzen passiert oder sowas in der Art. Das, was ich halt dann unter Herrschaft verstehen will, ist das folgende. A herrscht über B genau dann, wenn A dauerhaft, tatsächlich oder objektiv erwartbar, verantwortlich ist für eine Einschränkung von Selbstbestimmung von B. Also die anderen Sachen, die da drin auftauchen, da möchte ich dann nicht so drauf eingehen, aber man sieht zumindest, Verantwortung und Selbstbestimmung spielt da eine wichtige Rolle bei meiner Definition. So, warum Selbstbestimmung? Im Endeffekt habe ich schon gesagt, wenn wir sowas wie Freiheit nehmen, dann haben wir einen zu weiten Begriff davon und deswegen brauchen wir noch irgendwie ein einschränkendes Merkmal, das notwendig ist. Und bei Lukes und Wartenberg ist es sowas wie die Schädlichkeit der Machtanwendung. Also ich gehe jetzt dieses Schädlichkeit und Willkürlichkeit erstmal durch, um dann zu sagen, weshalb ich nicht glaube, dass man damit hinkommt, weshalb man ein anderes Kriterium braucht. Die Schädlichkeit, das heißt dann für Lukes und Wartenberg oder im Wesentlichen eigentlich für Wartenberg, dass wir auch Macht über eine andere Person haben können, die allerdings nicht gegen deren Interessen gerichtet ist, die deswegen auch nicht schädlich ist und deswegen dann auch keine Herrschaft begründen kann. Und das ist insbesondere in zwei Situationen der Fall, nämlich im Paternalismus und in dem, was er Mothering nennt. Paternalismus ist, wenn die Macht über halt im Interesse der betroffenen Person eingesetzt wird. So kann ich ja etwas tun, ohne eine Person zu fragen, ohne sie daran teilhaben zu lassen, was allerdings in ihrem Interesse ist. Ich kann ihr, wenn sie über die Straße geht und da kommt ein Auto und ich ziehe sie schnell weg, dann habe ich irgendwie Macht über sie ausgeübt, aber natürlich in ihrem Interesse, damit sie nicht vom Auto überfahren wird. Und dasselbe gilt für Mothering auch. Und der Unterschied ist, dass es bei Mothering darum geht, dass die Macht, die ich über jemanden ausübe, dazu dient, die Person unabhängig zu machen. Also, dass das eine emanzipatorische Richtung hat. Das könnten zum Beispiel Schulen sein, Sozialisierung, Erziehung, sowas in der Art, wo man durch die Machtausübung über eine Person ihnen allerdings Fähigkeiten im Endeffekt gibt, die sie dann nutzen können, um halt nicht mehr in einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. Ich gebe mal ein Beispiel, weshalb ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist von der Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung mal gesagt worden. Eltern und Helfer meinen oft, wir müssten beschützt werden. Sie wagen es nicht, ein Risiko einzugehen oder uns etwas riskieren zu lassen. Sie erlauben uns nicht, etwas zu versuchen, zu scheitern und von vorne zu beginnen. Also ich meine, das drückt, glaube ich, halt aus, dass zwar sowas wie Mothering oder Paternalismus gut gemeint sein kann, aber es trotzdem von den Personen, die davon betroffen sind, irgendwie ein gewisses Unbehagen damit gibt, das, glaube ich, so deutbar ist, dass es auch irgendwie als Herrschaftssituation erlebt wird, in denen die Leute halt nicht, worauf ich dann ja hinaus will, selbstbestimmt über bestimmte Sachen entscheiden können. Also das ist auch etwas, was in der Sonderpädagogik eine große Debatte irgendwie ist, also inwiefern Selbstbestimmung und Machtausübung eine Rolle spielen bei solchen Prozessen. Und ich glaube, wenn man Intuitionen, die in den Bereichen existieren, einfangen will, dann täte man gut daran, etwas kritischer auch einen Blick auf sowas wie Paternalismus oder Masochismus zu haben. Dann noch was zur Willkürlichkeit, was bei Pettit und Lovett ja das Kriterium ist. Entgegen Weber glauben halt Pettit und Lovett, dass gerade die geregelten und somit nicht willkürlichen Machtanwendungen keine Herrschaft begründen. Nur wenn Macht nach Belieben eingesetzt werden kann, liegt Herrschaft vor. Und ich meine, das ist bei Pettit besonders dem Umstand geschuldet, dass er halt so ein republikanistisches Freiheitsverständnis hat, was im Endeffekt heißt, dass Leute erst durch eine Situation, in der sie Gesetzen unterworfen sind, in so eine Art Freiheit versetzt werden, weil erst diese Gesetze sie vor nicht willkürlichen Machtanwendungen, vor willkürlichen Machtanwendungen beschützen und damit erst in Freiheit kommen. Und der Unterschied zwischen Pettit und Lovett ist im Endeffekt, dass Pettit noch so ein substantialistisches Modell vertritt, während Lovett eher so ein prozedurales Modell vertritt. Das bedeutet, bei Pettit brauchen wir noch weitere Kriterien. Also es reicht nicht einfach zu sagen, weil die Machtanwendungen nicht willkürlich sind, haben wir schon Herrschaft außen vor gelassen und irgendwie sowas wie Freiheit realisiert, sondern bei Pettit ist es noch wichtig, dass so etwas passieren muss, wie die Interessen der Personen müssen berücksichtigt werden. Das heißt, wenn Gesetze erlassen werden, dann kann ich die nicht beliebig erlassen, sondern ich muss die Interessen der betroffenen Personen berücksichtigen. Bei Lovett ist das nicht so, er sagt auch selber, ist ein bisschen schwierig, aber macht es trotzdem so, es ist rein prozedural. Das heißt, selbst wenn wir Gesetze haben, die uns ethisch sehr fragwürdig erscheinen und die halt auch nicht zum Beispiel die Interessen der betroffenen Personen berücksichtigen, dann können wir trotzdem sagen, dass keine Herrschaft vorliegt. Und das führt, finde ich, bei beiden, bei Pettit als auch bei Lovett, zumindest zu der sehr kontraintuitiven Position, dass selbst etwas wie ein vollständiger Freiheitsentzug durch Zwang keine Herrschaft darstellen muss, wenn es halt auf der Grundlage von korrekt zustande gekommenen Gesetzen passiert. Eine weitere Intuition, die damit, glaube ich, auch nicht befriedigt wird, ist halt das, was bei Weber irgendwie Herrschaft ist, weil das ist ja gerade geregelte Machtanwendung in Verwaltung und sowas in der Art. Stattdessen würde ich dann halt sagen, naja, diejenigen Freiheitsbeschränkungen, die herrschaftsrelevant sind, können wir von denjenigen, die nicht herrschaftsrelevant sind, anhand des Begriffs der Selbstbestimmung voneinander trennen. Und unter dem Verweis halt auf Selbstbestimmung kommen wir halt dazu, dass nicht schädigende Macht über Beziehungen als Herrschaft thematisiert werden können, aber auch nicht willkürliche Eingriffe. Das würde dann ein bisschen erstmal dazu führen, also es ist im Endeffekt nochmal eine Übersicht von dem, was ich jetzt behauptet habe. Wir können schädigende und nicht schädigende Einschränkungen haben. Bei den schädigenden Einschränkungen würde jemand wie Pettit sagen, es gibt schädigende Einschränkungen, aber die sind trotzdem keine Herrschaft. Bei den nicht schädigenden würde jemand wie Wartenberg sagen, naja, Paternalismus und transformative Macht, die sind trotzdem keine Herrschaft. Und ich würde im Endeffekt sagen, naja, irgendwie ist das alles Herrschaft. Es gibt schädigende und nicht schädigende Herrschaft dann vielleicht, aber ich habe dann natürlich trotzdem noch das Problem, dass ich mehr zu der Einschränkung irgendwie sagen muss. Ich habe schon angekündigt, eigentlich will ich nicht sagen, was Selbstbestimmung ist, sondern im Endeffekt nur dafür argumentieren, dass das zumindest ein guter Kandidat dafür ist, ein Kriterium noch dafür zu finden, was das etwas einschränkt, was für die Einschränkung in Frage kommt von Freiheit. Und zumindest so ein bisschen was, Selbstbestimmung umfasst Handel- und Willensfreiheit. Was man ja auch sich überlegen könnte, ist Autonomie als Gegenbegriff zur Herrschaft stark zu machen. Da ist, glaube ich, das Problem, dass Autonomie oft auch so etwas wie Willensfreiheit rekurriert, nicht immer. Es gibt auch einige Theoretiker, die Autonomie von Handlungen irgendwie betrachten. Allerdings ist es dann oft so, dass der Autonomiebegriff deutlich stärker ist als der Selbstbestimmungsbegriff. Das führt dazu, dass Sachen, die halt die Selbstbestimmung einer Person verletzen können, noch nicht unbedingt zur Autonomie dazugehören. Und trotzdem würde ich halt sagen, hängt es dann im Endeffekt vom Autonomiebegriff ab, den Leute vertreten wollen, ob es zu einer Deckung mit dem Selbstbestimmungsbegriff kommt. Das ist dann halt eine offene Frage vielleicht. Also zumindest würde ich sagen, das können fruchtbare Debatten sein. Aber letztendlich bleibt diese Frage einem eigenständigen Diskurs, glaube ich, überlassen, wo ich jetzt erstmal noch nicht so viel zu sagen will. Dann noch was zur Verantwortung. Jemand wie Morris argumentiert dafür, dass Verantwortung bei der Definition von Machtbeziehungen keine Rolle spielen kann. Das hat im Endeffekt auch Konsequenzen für den Herrschaftsbegriff, weil der Machtbegriff als auch der Herrschaftsbegriff im Endeffekt ein dispositionales Konzept ist. Also die Idee ist, Macht als auch Herrschaft muss nicht in der Art und Weise vorliegen, dass immer ein tatsächlicher Eingriff in die Freiheiten von Personen stattfinden, sondern es genügt, dass es möglich ist, dass dieser Eingriff stattfindet. Bei Pettit ist das Beispiel Sklavereiverhältnis. Wir können ein Sklavereiverhältnis haben, in dem der Sklave im Endeffekt nicht von dem Herrn unterdrückt wird, indem es keine Eingriffe gibt, aber allein der Umstand, dass der Herr den Sklaven unterdrücken könnte oder in sein Leben eingreifen könnte und dazu immer die Möglichkeit besteht, genügt halt, um zumindest von einem Herrschaftsverhältnis zu reden. Und dasselbe gilt im Endeffekt auch für Macht. Und da ist die Kritik von Morris an so Leuten wie Ball und Connelly, glaube ich, richtig, aber das liegt daran, dass die die Verantwortung an einer falschen Stelle bei dem Machtbegriff ins Spiel bringen. Und da habe ich nochmal meinen Herrschaftsbegriff hier aufgeschrieben. Und da geht es gerade darum, dass die Verantwortlichkeit unter dem, was ich objektive Erwartbarkeit genannt habe, stehe. Also wenn es geht nicht darum, dass jemand verantwortlich ist für etwas, was konkret passiert ist oder für etwas, das objektiv erwartbar ist, sondern es ist einfach nur objektiv erwartbar, dass jemand verantwortlich sein kann für eine tatsächliche Einschränkung. Und damit besteht kein Problem mehr dafür, dass ich nicht für etwas verantwortlich sein kann, was ja gar nicht passiert ist. Über die Integration halt von diesem Verantwortungsbegriff in die Analyse von Herrschaft lassen sich, glaube ich, zumindest drei Probleme klären. Und das ist zum einen erstmal, dass Herrschaft nicht nur durch aktives Eingreifen in die Selbstbestimmung erfolgen kann, sondern auch durch die Unterlassung von Handlungen, die zur Selbstbestimmung beitragen. Zumeist sind diejenigen Unterlassungen dabei halt relevant, die aus einem Garantenverhältnis bestehen. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, dass ein Staat dafür Sorge zu tragen hat, bestimmte Bedingungen für die Selbstbestimmung von Menschen zur Verfügung zu stellen. Und da, wo er das nicht tut, besteht dann ein Herrschaftsverhältnis. Also das wäre dann relativ nah an dem, was Pettit darüber sagen würde, dass im Endeffekt über den Staat bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, dass halt keine willkürlichen Eingriffe in mein Leben stattfinden. Aber es gibt viele andere Beispiele, wo man das, glaube ich, auch anwenden könnte. Und insbesondere Pettit und Wartenberg, das ist jetzt ein zweites Problem, das man damit klären könnte, insbesondere Pettit und Wartenberg lehnen halt entgegen Lukes nicht intendierte Handlungsfolgen als herrschaftsbegründend ab. Wenn wir allerdings Verantwortung betrachten, dann lässt sich halt ein Zusammenhang zwischen nicht intendierten Handlungsfolgen und Herrschaft herstellen, weil wir zumindest aus den Rechtswissenschaften ja auch viele Beispiele kennen, in denen Leute durchaus plausibel und nachvollziehbar verantwortlich gemacht werden können dafür, dass ihre Handlungen Folgen gehabt haben, die sie selber zwar vielleicht nicht gewollt haben oder nicht intendiert haben, die allerdings trotzdem so relevant waren, dass man sie dafür verantwortlich machen kann. Also es gilt insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel eine große Gefahr geschaffen haben, die sich dann halt irgendwie realisiert. Und ich zumindest finde sehr attraktiv, dann immer noch von einem Herrschaftsverhältnis sprechen zu können, wenn jemand mit besonders viel Macht eine besonders große Gefahr geschaffen hat, die große Auswirkungen auf die Selbstbestimmung von Menschen hat und halt nichts tut, um diese Gefahr zu beenden oder wie auch immer. Einen dritten Fall haben wir noch, das ist das, was oft unter abstrakte Herrschaft verhandelt wird, also abstrakte Herrschaft in dem Sinne, dass wir Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Verantwortungszuordnung zu machen. Also wer soll jetzt verantwortlich sein für etwas, das passiert? Gerade bei komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist das besonders schwierig. Und da wäre ein Problem, wenn wir halt überhaupt keine Verantwortungszuordnung machen können, dann haben wir so etwas wie eine quasi Naturherrschaft. Naturherrschaft natürlich nicht im wörtlichen Sinne, aber sowas wie verselbstständigte soziale Kräfte, die sich irgendwie nicht kontrollieren lassen und wo wir keine Verantwortung zurechnen können. Das ist etwas, was ich nicht ausschließen möchte, aber was ich erstmal unattraktiv finde. Es gibt da allerdings auch andere Ansätze in so Verantwortungsdebatten, wo man zum Beispiel über so etwas wie politische Zurechenbarkeit sprechen könnte. Also Menschen haben eine politische Verantwortung, dafür sich einzusetzen, dass in der politischen Gemeinschaft, in der sie leben, bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise geregelt werden. Und dann wäre die Idee halt, diese Ausgeliefertheit gegenüber bestimmten sozialen Kräften könnte sich vielleicht darüber lösen lassen, wenn politische Regelungen gefunden werden, die es ermöglichen, diese sozialen Kräfte zu kontrollieren, und dann resultiert daraus vielleicht eine politische Verantwortung, das dann auch zu tun. Und wer die politische Verantwortung nicht wahrnimmt, der könnte zumindest dann in einem Herrschaftsverhältnis stehen. Zum Schluss vielleicht noch kurz die Erwähnung von ein paar Beispielen, wo man das sehen könnte. Ich glaube zum Beispiel bei sowas wie einer bewusst geschaffenen Gefahr durch Atomkraftwerke, da kann es sein, dass Leute nicht intendieren, bestimmte Folgen von der Nutzung von Atomenergie zu verursachen. Das wären also nicht intendierte Handlungsfolgen, die dann eine große Rolle spielen könnten. Trotzdem Leute, die da in einer Machtposition sitzen, davon zu entbinden, wäre halt schwierig. Da würde ich sagen, kann man eine Verantwortung herstellen, die da ist, und darüber dann auch sagen, dass zumindest ein bestimmtes Herrschaftsverhältnis zwischen denjenigen besteht, die halt die Kontrolle über so etwas wie Betrieb von Atomkraftwerken irgendwie haben, und den Leuten, die von den Konsequenzen, selbst wenn sie dann nicht intendiert gewesen sind, betroffen sind. Ein weiteres Beispiel für dieses Verantwortungsding wäre, wenn man kein politisches Engagement zur Eindämmung schädlicher kapitalistischer Dynamiken, die nicht Einzelnen zuzurechnen sind, oder von Umweltzerstörung zeigt, da könnte man sagen, zum einen ist es natürlich irgendwie vielleicht nicht intendiert, dass irgendwie die Art und Weise, wie Gesellschaft organisiert wird, zum Beispiel bestimmte ökologische Folgen hat. Trotzdem kann man sagen, weil es in dem Möglichkeitsraum der politischen Gemeinschaft zumindest läge, gesetzliche Regelungen zu schaffen oder Gesellschaft so zu organisieren, dass bestimmte ökologische Folgen eingedämmt werden könnten oder beendet werden könnten, die halt wesentlichen Einfluss auf das Leben anderer Menschen haben, dann könnte man von einer politischen Verantwortung reden und halt auch von einem Herrschaftsverhältnis, was dann vielleicht typischerweise auch sowas wie ein Herrschaftsverhältnis zwischen entwickelten Ländern oder Erste Weltländern und ökonomisch weniger entwickelten Ländern bestehen könnte. Das sind dann so Fragen, die da zumindest zu verhandeln sind. Was ich schon erwähnt hatte, pädagogischer Umgang mit Menschen, das ist das, was die Schädlichkeit, Paternalismus und Mothering betrifft, wenn man sich Institutionen wie Schule, vielleicht auch Universität, ich weiß es nicht, pädagogische Einrichtungen oder Eltern-Kind-Beziehungen irgendwie anschauen will, finde ich es halt attraktiv, über das Selbstbestimmungskonzept dann immer noch über Herrschaftsverhältnisse reden zu können, die zwar vielleicht nicht schädigend sein müssen, die vielleicht auch im Interesse der betroffenen Person sind, aber die man immer noch als Herrschaftsverhältnisse thematisieren kann und entsprechend auch damit umgehen kann. Weiterer Punkt sind demokratische Selbstbindungsprozesse. Ich glaube, da spielt sowas wie Selbstbestimmung auch eine große Rolle, wenn wir verstehen wollen, inwiefern zum Beispiel die Selbstbindung an eine Verfassung oder überhaupt die Bindung an gesetzliche Regelungen dazu führen können, dass ich zwar selber diese Bindung eingehe, allerdings trotzdem noch dann, wenn ich sie eingegangen bin, einem Herrschaftsverhältnis unterworfen sein kann. Das sind dann halt vielleicht auch Sachen, die unter Präferenzen erster und zweiter Ordnung zum Teil verhandelt werden können, die dann das strukturieren, wo ich dann sagen würde, auf beiden Ebenen kann es allerdings zu Verletzung von Selbstbestimmung kommen, und deswegen kann auch auf beiden Ebenen sowas wie Herrschaft thematisiert werden können. Tja, so viel von mir.